Welcome to my G-Spot.
Hallo Leute, Stefanie Giesinger hier, mal wieder aus meinem G-Spot. Falls ihr neu hier seid, willkommen, denn hier möchte ich mit meinen unterschiedlichen Gästinnen und natürlich auch euch über unterschiedliche Themen sprechen. Und das sind Themen, die hoffentlich auch so ein bisschen die Tabus brechen. Und ja, wir wollen mit Leichtigkeit über tiefgründige Sachen sprechen. Und jetzt lese ich euch meine davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Leute, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr kurz davor seid zu weinen, aber innerlich jemand sofort die Sicherheitsvorkehrungen hochfährt, so eine unsichtbare Wand, die sich zwischen dich und auch deine Gefühle stellt? Und bei mir läuft das wie ein Automatismus ab. Kaum wird's emotional, steht da mein innerer Manager mit Klemmbrett und sagt: Achtung, Kontrolle bewahren, bloß nicht zu viel sein. Und ich weiß nicht mal genau, wann ich gelernt habe, dass stark gleich ruhig gleich besser ist. Und vielleicht war es auch nie so ein klarer Satz, sondern eher so ein, ja, so ein unterschwelliges: Du bist angenehmer, wenn du weniger bist. Und heute als Erwachsene merke ich, ich bin Profi darin geworden. Funktionieren, lächeln, kontrolliert sein. Und besonders in der Öffentlichkeit bloß kein falscher Move. Bloß nicht zu emotional wirken. Und ehrlich, manchmal fühlt es sich an, als wäre ich ein bisschen zu sehr Roboter und zu wenig Mensch. Und das Ironische ist, ich bewundere Leute, die genau das Gegenteil können. Die fühlen, reflektieren, sich zeigen. Ohne Scham. Und ich selbst schaffe das nur bei ganz wenigen Menschen. Und am einfachsten, komischerweise, fällt es mir in romantischen Beziehungen. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht, weil ich da gelernt habe, da darf ich mal schwach sein. Und vielleicht war ich auch deshalb, seitdem ich Teenager war, so gut wie immer in einer Beziehung. Weil das einer der wenigen Räume ist, in denen ich mich auch wirklich fallen lassen konnte. Aber mal ehrlich, warum ist das so? Warum haben viele von uns diesen Reflex, Gefühle wegzupacken? Und warum gibt es selbst da Stigmata bei unterschiedlichen Geschlechtern? Also beispielsweise, dass bei Männern Tränen Schwäche sind und bei Frauen Wut unattraktiv ist. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir es schaffen können, unsere Mauern auch mal fallen zu lassen. Und wie wir alle davon profitieren können, wenn wir mehr Emotionen zeigen. Er feiert zusammen mit seinem Produzenten Sammy als Blumengarten große Erfolge. So sind schon Songs mit Paula Hartmann, Crow, Trettmann oder Absilon erschienen. Und dieser Rising Star macht die ganze große Welt der Gefühle erlebbar und ist dabei so nahbar und verletzlich, wie sich Männer sonst selten zeigen. Und ich finde das großartig und möchte genau deswegen mit ihm über seinen frühen Erfolg, seine Emotionen und seine Liebe zur Musik sprechen. Willkommen, Ryan. Hi Ryan, danke, dass du da bist.
Hola, Stefanie.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's top. Ich freue mich sehr. Also es wird noch eine bewegte Woche für uns. Aber kennst du es einfach, wenn man sich so schon so freut? Also man hat so Vorfreude. Weil manchmal hat man ja so volle Wochen und man hat keinen Bock, aber ich bin sehr motiviert. ja.
Ja, ich kenne tatsächlich beides. Aber ich erinnere mich dann immer daran, ich liebe das, was ich mache und ich liebe mein Traumleben. Deswegen denke ich mir so, nee, ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass ich noch 1000 Jobs habe, sondern bin erstmal dankbar darüber.
Ja, voll. Ich glaube, das hilft mir auch. Das hilft mir auch dann in so stressigen Situationen damit umzugehen, einfach mal so ein bisschen rauszuzoomen und zu denken, was mache ich hier eigentlich so? Ja. Ich bin hier einfach mit dir im Podcast. So. Also,
exactly, das ist doch so cool. Ein Live-Goal.
Ja, voll, komplett. Also ich habe heute ein Kreuz gemacht.
Oh, ja. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Du bist ja so in kleineren Städten von Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, oder?
Ja, also Felbert, aus Felbert komme ich ursprünglich. Schaut alle meine Felberter da draußen und FelberterInnen, represent so. Wir sind überall. Ja, da bin ich groß geworden. Das ist so in der Nähe von Wuppertal, Düsseldorf.
Wie war das so für dich, dort groß zu werden?
Also ich habe es gehasst, dort groß zu werden. Als ich so jünger war, weil ich das Gefühl hatte, da waren halt so wenig Kids, die so sich für die gleichen Sachen interessiert haben wie ich. So, und deswegen war es so, man war immer so ein bisschen so der Outlier und Außenseiter. Das klingt immer so ein bisschen so pick me, wenn man das sagt, aber das stimmt halt einfach, weil einfach je weniger Menschen es an einem Ort gibt, desto weniger Menschen gibt es halt, die dann auch noch alternative Interessen haben. Also es ist ja auch einfach Mathematik irgendwie.
Ja.
Und deswegen, man war, hat sich halt immer ein bisschen so alleine gefühlt und nach außen gedrängt gefühlt. Heute muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann irgendwie in Berlin bin oder in Köln bin, bin ich schon auch dankbar dafür, dass ich diese Perspektive auch habe, weil ich glaube, das ist in der Bubble irgendwie, in der ich mich heute bewege, auf jeden Fall auch was Uniques. So, deswegen aus heutiger Perspektive bin ich super dankbar, aber damals habe ich es nicht so gefeiert. Wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Kaiserslautern, auch eine relativ kleine Stadt, und ich muss auch sagen, für mich war es dann nach Berlin zu kommen erstmal ein Kulturschock. So, ja. Oh mein Gott, hier sind alle so unterschiedlich. Jeder kann das machen, was er will. Jeder kann das anziehen, was er will auf der Straße. No way. In Kaiserslautern würde das niemals gehen. Alle würden sich nur noch darüber unterhalten. Und jetzt aber, nach 11 Jahren in Berlin, bin ich so, hä, wir sind doch alle liberal. Ich verstehe gar nicht, irgendjemand wählt die AfD. Oh mein Gott, wie passiert das überhaupt, weißt du? Und deswegen gebe ich dir total recht, es ist gut, auch nochmal eine andere Perspektive zu haben, weil wenn man nur Berlin kennt oder große Städte, dann ist man ja in einer Bubble.
Auf jeden Fall. Also es ist wirklich so, dass man, also irgendwie, wenn ich, ich hatte da vor kurzem ein Gespräch mit drüber, mit einem Freund, der halt auch irgendwie in der Kreativbranche arbeitet, und das ist so, der hat mir so erzählt, ja, er hat seinen Bruder gefragt, ob die essen gehen, Mittwoch um 14 Uhr. Und es ist so, nein, der konnte halt nicht, der war halt dann arbeiten, wie ein normaler Mensch mit einem normalen Job halt arbeiten geht. Das sind halt normale Arbeitszeiten, aber wenn man halt so jaded irgendwie ist von dieser Kreativwelt, wo irgendwie jeder alles macht und auch irgendwie nichts.
Ja, ja, man halt spielt so, arbeiten.
Voll, genau. Ja, ich habe mir übrigens jetzt auch einen Schreibtisch gekauft für meine Wohnung, den ich nie benutze.
Ja, das passt zum Bild. Du spielst Arbeit.
Das passt zum Arbeitsspielbild. Ja, ich habe mir so ein Standing Desk gekauft, den man so hochfahren kann, und ich weiß, ich werde ihn nie benutzen.
Fancy. Ja. Aber du hast ihn. Du hast ihn. Und wenn jemand bei dir zu Hause ist, weißt du ganz genau, kannst du sagen, ja, das ist der Ort, an dem ich arbeite.
Ja, genau, genau, genau.
Einfach zurück zu deinem Upbringing. Mit was für einem Bild von Männlichkeit bist du aufgewachsen? Gab es bei dir eigentlich so ein Bild von, ja, weicher Männlichkeit auch?
Nee, absolut nicht. Also ich glaube, dafür bin ich einfach dankbar, dass es das Internet gibt, so, weil ich musste mir das so suchen. Also ich musste meine Männlichkeitsvorbilder so im Internet finden, weil und ich liebe meinen Vater über alles, er ist so ein toller Mensch, und genauso mein großer Bruder und auch ganz viele andere tollen Männer, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber es ist halt so ein bisschen auch so ein Trauma-Cycle, glaube ich, was einfach oft dann so stattfindet in so Familien von, okay, die Generation vor irgendwie meinem Großvater, die waren halt for real noch irgendwie so Sklaven teilweise und so kolonisiert, und dementsprechend hat mein Urgroßvater meinen Großvater scheiße behandelt, und mein Großvater hat halt dementsprechend meinen Vater scheiße behandelt, und mein Vater ist halt hat dementsprechend, ich will nicht sagen, dass er uns scheiße behandelt hat, aber der hat dementsprechend auch einfach unaddressed Traumata und Verhaltensweisen, die runtergepasst worden sind von Generation, einfach die dann halt auch auf uns dann, die uns dann halt auch irgendwie impacted haben.
Ja.
Und ich glaube, die Tatsache, dass nirgendwo in diesem Cycle irgendeine Form von therapeutischer Aufarbeitung stattgefunden hat, deswegen ist es halt immer so ein bisschen unaddressed gewesen. So, und deswegen weiß ich heute so viele, also heute kann ich so viele Sachen einordnen und mehr verstehen, so die mein Dad vielleicht gemacht hat oder meine Onkels irgendwie gemacht haben, die halt so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind, die halt also wirklich erste Generation Migranten aus Kamerun sind, aus Afrika, aus Westafrika. Und ja, deswegen, heute verstehe ich es besser, aber das hat natürlich dazu geführt, dass man irgendwie selber für sich lernen musste, okay, was bedeutet das überhaupt, dieses Männlichkeitsbild, so was, warum mache ich das gerade so, das so ein bisschen so zu hinterfragen, und ja, das war so ein bisschen meine Mission.
Und das war auch immer so das Bild von härteren Männern, ne? Keine weichen Männer. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, wieso deinem Papa Schule so wichtig war, ne?
Ja.
Ich habe das gelesen, dass es super wichtig war für deinen Vater, dass du Erfolge hast in der Schule.
Voll.
Und du warst jetzt aber nicht so ein, Schüler, der nur Einsen geschrieben hat, oder?
Nee, also manchmal in so Englisch-Vokabeltests habe ich schon abgeräumt, weil da konnte man halt vorher schnell lernen, so. Deswegen habe ich schon manchmal abgeräumt, auch mal eine 2+ oder eine 1- ist da schon dabei gewesen, aber grundsätzlich war ich schon eher ein schlechter Schüler, der auch mit Ach und Krach durchs Abi gekommen ist. Shoutout Frau Bitter und Herr Raski, meine Stufenleiter damals, die mir sehr wohl gesonnen waren, auf jeden Fall. Ich war einfach nicht so gut in der Schule und also mein Vater, der war immer, also der hat mich, der liebt mich so sehr und ich weiß auch oft, wenn er so Sachen macht und so macht er das aus Liebe oder Sachen sagt, dann sagt er die aus Liebe so und ich glaube, der war einfach manchmal ein bisschen mit seinem Latein am Ende bei mir so, weil er nicht so verstanden hat, wie mir das nicht genauso viel bedeuten kann wie ihm und manchmal hat man sich halt auch irgendwie schon scheiße gefühlt, dass man das so nicht für seine Eltern erfüllen konnte.
Oder?
Ja, aber warst du gut in der Schule?
Mix. Ich hatte auch so ein paar Fächer wie zum Beispiel Bildende Kunst, da war ich echt ganz gut drin. Lustigerweise auch Religion. Hm. Religion, das hat mich total interessiert, weil es auch mal was Tiefgründigeres war. Aber so Sachen wie Geschichte oder ich weiß es nicht, auch Deutsch tatsächlich, ja, immer grottenschlecht. Nee. Und meine Eltern, also meine Mama war eh immer so sehr eine Perfektionistin. Wenn ich mit einer 1- nach Hause kam, war sie schon enttäuscht und war sowieso nicht eine 1. Okay, und krass. So hatte ich halt auch immer das Gefühl, ich habe eine Erwartung, die ich eh niemals treffen kann. Schule interessiert mich eh eher weniger. Ich fühle mich auch unwohl. Es klingt wirklich pick me, wenn man so sagt, ich wurde gemobbt, aber ich ich war halt irgendwie einfach uncool und habe mich
auch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du uncool warst.
Ich glaube leider schon.
Krass. Ja.
Also wer weiß, wer bestimmt eigentlich, wer ist cool und wer ist uncool.
Das stimmt auch,
Aber ich war auf jeden Fall jetzt nicht the cool girl from the school, weißt du? Mhm. Und ich glaube, ich wäre die echt gerne gewesen.
Ja, voll. Da sagst du was, weil ich wollte so unbedingt reinpassen. Ja. Ich wollte so unbedingt auch nach der Schule Shisha rauchen gehen, in den coolen, in den angesagten Bars in Velbert. Ich wollte auch Shisha rauchen gehen, ich wollte auch Fußball spielen und so und auch irgendwie so Jungs-Sachen machen. Und ich habe es auch irgendwie immer versucht, aber es war halt einfach nie so real. Es war auch nicht so authentisch zu meiner Person, irgendwie, was ich sein wollte. Deswegen, leider hatte ich dann halt viel Zeit irgendwie alleine verbracht, bis ich halt Sammy kennengelernt habe, der auch aus Velbert ist.
Ach, ihr seid schon so lange befreundet.
Ja, genau. Wir sind beide aus Velbert, Velberter Jungs. und ja, genau. Und in Sammy habe ich halt jemanden gefunden, der genauso alternative Interessen hat, sage ich mal. Und
cute, aber alternative Interessen für eigentlich so dieses normale, stereotypische Männlichkeitsbild. Weil ich würde schon sagen, so Girlies finden sich auf der Ebene von, wir kreieren Kunst zusammen, wir sind ein bisschen poetisch zusammen, wir können über Gefühle sprechen, oder?
Ja, nicht in Velbert. Also in Velbert gab es nicht so. Also gab es bestimmt, habe ich dann einfach nicht mitbekommen, aber irgendwie, es waren weniger so, wie sage ich jetzt so, alternative Hipster-Vibes. Es war immer eher so Düsseldorf-Königsallee-Vibes. So. Also die Leute waren irgendwie, also so Materialismus war. Ich war auch in einer Privatschule, muss man auch dazu sagen.
Ah.
Deswegen, ich war auch in einer Privatschule. Und so Materialismus war so eine richtig große Sache. Und es war immer so, halt irgendwie so dieses so Status und so angeben und das sind so Sachen, mit denen ich halt auch sehr jung dann konfrontiert worden bin, weil ich so immer gefühlt so der Ärmste war unter Leuten, die halt so halt well off waren irgendwie und deswegen, es war halt irgendwie sehr so superficial auch so leider irgendwie. Ja.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ganz kurz nochmal zurück zu deinen Brüdern, von denen hast du gerade erzählt.
Ja.
Wie hat dich denn die Beziehung mit deinen Brüdern beeinflusst und vielleicht auch, wie war da die Veränderung im Laufe von Erwachsenwerden?
Ja, also meine Brüder, das ist halt so, ich bin der Zweite, ich habe noch einen großen Bruder, habe ich noch zwei kleine Brüder und eine kleine Schwester und irgendwie ist, also der Zweite sein ist, glaube ich, fast immer besser als der Erste sein, weil beim ersten Geschwisterkind, also musst du sagen, hast du Geschwister?
Ja, einen großen Bruder.
Weil beim ersten Geschwisterkind habe ich das Gefühl, dass so Eltern noch so in ihrer, also die lernen ja quasi mit dem ersten Kind, wie es ist, so Eltern zu sein und da probieren die gefühlt irgendwie so alles aus und da habe ich das Gefühl, irgendwie, das musst du irgendwie am meisten so durchmachen. Und ich habe das Gefühl, mein Bruder hat am krassesten gespürt den Übergang von meinen Eltern von Kamerun nach Deutschland und halt sich irgendwie anzupassen an eine neue Sprache, an ein neues Land, an eine neue Kultur und halt dann mit diesem Kulturschock halt gleichzeitig noch aufwachsen zu müssen. Deswegen, ich glaube, er hat halt super duper viel abgekriegt und halt, das ist dann abgeschwächt bei jedem Kind irgendwie. Und ja, deswegen, es hat halt schon irgendwie zusammengeschweißt auf eine Art und Weise, aber wir mussten halt auch irgendwie lernen miteinander umzugehen, so. Also es war leider irgendwie nicht so liebevoll miteinander sein. Das war leider nichts, was so weich war irgendwie. Also ich wusste immer, dass mein Bruder mich liebt, aber er hat es zum Beispiel damals nicht so gesagt. So irgendwie. Das war irgendwie nicht so normal für uns. Und ich habe mich aber immer so danach gesehnt, dass das gesagt wird und so. Und ja, deswegen. Und das hat sich halt geändert jetzt mittlerweile und über die Jahre. Und dafür bin ich extrem dankbar. Aber es war ein krasser Prozess.
Was meinst du, wieso fällt es manchen Menschen auch so schwer, einander zu sagen, dass sie sich lieben? Ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen kulturenbasiert, weil bei mir in meiner Family ist das auch nicht üblich. Also eine Umarmung kommt super selten oder so, ich liebe dich kommt super selten. Generell die Worte fühlen sich dann eher cringe an, weißt du? Wenn ich mir so vorstelle, meinen Eltern oder meinem Bruder zu sagen, ich liebe dich, das ist... Es ist in mir und das sind tolle Worte, die ich auch meinem Partner beispielsweise sagen kann. Und dann frage ich mich, wieso fühlt es sich so falsch an, so das bei der Familie zu sagen, wenn man es noch nie gemacht hat.
Voll. Und deswegen, ich finde Kultur, manchmal ist Kultur, also Kultur ist schon was Schönes, aber nicht immer. Also es gibt einfach Dinge an Kultur, die hinterfragt werden müssen und genau solche Sachen zum Beispiel, weil ich check das voll. Also es gab Zeiten, wo ich so Leuten in meiner Familie gesagt habe, ich liebe dich und die haben mich so komisch angeguckt. So, und das ist so,
ich verstehe.
Das darf gar nicht passieren. Also das ist so, ich liebe dich so und deswegen jetzt immer, wenn ich mit meinem Bruder oder so telefoniere oder meinem Bruder telefoniere mit meiner Schwester, ich sag immer, ich liebe dich. Ich sag immer und ich zwinge die dazu, es zurückzusagen, weil ich will, dass so diese Kultur bei uns jetzt so ein bisschen etablieren, dass das so gesagt wird zueinander, weil das ist halt so wichtig, das zu hören und auch zu wissen, dass du den Rückhalt irgendwie hast von deinen Leuten. Also bei uns war es halt oft so dieses zeigen und nicht sagen, also so meine Mom, die hat dann immer für mich gekocht und so und alles mögliche oder ich bin auch immer ein krasser Messi und sie hat dann immer so mein Zimmer aufgeräumt und so und das war dann ihre Art und Weise, mir zu zeigen, dass sie mich liebt und auch ganz viele andere Sachen hat sie natürlich für mich gemacht, aber sie hat es halt nie so gesagt so und es hat halt auch mit ihrem Upbringing zu tun, deswegen bin ich ihr da auch irgendwie nicht böse, aber ich versuche es einfach so zu etablieren, deswegen, ich kann es dir nur empfehlen, einfach mal machen. Und das ist so, was wollen die sagen? Ich dich nicht?
ja, voll, aber es ist eine große Überwindung, aber ich denke auch, irgendwann muss da auch ein Gespräch stattfinden, beziehungsweise es sind auch schon Gespräche passiert mit meinem allerersten Freund, weiß ich noch, der meinte so, das ist crazy, dass ihr euch niemals sagt, dass ihr euch liebt und dann habe ich meiner Mama auch geschrieben, ich liebe dich und dann habe ich mit meiner Mama da das erstmal die Konversation gehabt, sie meinte, man zeigt das einander, man muss es nicht sagen, Worte sind einfach nur Worte und Taten sind dann nochmal was anderes und das stimmt natürlich auch, aber ich finde, wenn man dann auch die deutsche Kultur gewohnt ist, dass Worte auch schon sehr, sehr viel bedeuten.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Mischung macht's. Also natürlich nur zu sagen, man liebt jemanden und das der Person dann nicht zu zeigen, ist ja auch komplett falsch so und fies, aber ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube, die Kommunikation, das irgendwie direkt zu hören, das kann, glaube ich, einen Menschen schon auch verändern. Ich glaube, wenn ich damit aufgewachsen wäre, mehr mit diesen Worten einfach, das hätte mir irgendwie ein anderes Selbstbewusstsein, glaube ich, nochmal gegeben, einfach.
Ja.
Ohne da einen Vorwurf zu machen, also.
Ja, natürlich, ich kann das total nachvollziehen. Man will seine Eltern nicht irgendwie so mit dem Zeigefinger irgendwie.
Also ich habe die geilsten Eltern ever. Deswegen.
Ja, und die kannten es auch nicht besser, die wussten es nicht besser und wahrscheinlich, wenn sie so aufgewachsen wären wie wir, würden sie auch nochmal die Welt anders betrachten und uns anders behandeln. Okay, Leute, ich habe einen kleinen Skincare-Crush und ich glaube, ich muss den mit euch teilen. Ich habe neulich bei Flaconi das Glow-Serum von Access Y entdeckt. Und wirklich wow. Ich benutze es jetzt wirklich jeden Tag, morgens, abends, manchmal auch zwischendurch, einfach weil es sich so gut anfühlt. Also ganz ehrlich, ich habe ewig nach einem Produkt gesucht, das meine Haut nicht überfordert, weil ich eher ja eine sensible Haut habe. Und dieses Serum ist vegan, cruelty-free und perfekt für empfindliche Haut. Und es hilft gegen dunkle Flecken, ohne dabei aggressiv zu sein, und bringt so einen richtig schönen Glow und Tint mit sich. Ich nutze es jetzt jeden Tag, morgens direkt nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafengehen, und es fühlt sich einfach richtig geil, satisfying an. Kennt ihr diese Produkte, die sich einfach gut auf der Haut anfühlen? Falls ihr aber eher etwas für eure Augen braucht, kann ich euch das Kollagen-Eye-Serum auch von Access Y ans Herz legen. Ich liebe das Produkt auch mit diesem kleinen Metallapplikator. Der ist kühlend, beruhigend und perfekt, wenn man mal ja ein bisschen aus war, nicht genug geschlafen hat oder generell einfach müde ist. Und es hilft auch bei kleinen, feinen Linien, ist super sanft zur Augenpartie und genauso wie das Glow-Serum natürlich auch vegan und tierversuchsfrei. Also falls ihr euch oder euren Liebsten was Gutes tun wollt, schaut mal bei Flaconi vorbei. Und ganz kleiner Reminder an dieser Stelle, am 11. Mai ist Muttertag und am 29. Mai ist Vatertag. Bei Flaconi findet ihr auf jeden Fall super schöne Geschenkideen, da ist glaube ich für alle was dabei. Es gibt alles rund um Parfum, Skincare, Make-up und sogar Haircare. Also echt eine ganz kleine süße Schatzkiste, wenn es um Beauty geht. Und weil ich euch natürlich nicht ohne Goodie gehen lasse, mit dem Code GSPOT10, alles groß geschrieben, GSPOT10, spart ihr bis zum 29. Mai 10% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro oder Franken. Ich verlinke euch wie immer alles in den Shownotes. Gönnt euch oder euren Liebsten was Schönes.
Werbung Ende.
Hast du eigentlich schon früh davon geträumt, Musik zu machen?
Ja, also früher habe ich mich nie getraut, das zu sagen, aber also es war schon immer so eine Fantasie einfach. Also es war immer irgendwie eine Fantasie, auf der Bühne zu stehen und irgendwie Leute zu entertainen. Ich war immer schon so der Klassenclown auch in der Schule. Also ich war so der Typ, der so seine Bildung geopfert hat, damit alle anderen irgendwie lachen können. Deswegen, ich war schon immer der Klassenclown. Ich war schon immer irgendwie, ich hatte immer schon meinen Spaß und meine Freude daraus bekommen, anderen Leuten irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und deswegen, das war irgendwie für mich immer so ein Weg, das war für mich immer so ein Traum, sowas zu machen. Also, dass es Musik werden würde, hättest du mir das gesagt mit 18, hätte ich dir nicht geglaubt, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nicht daran gedacht habe, Musik zu machen. Auch mit 19 nicht. Auch mit, ja gut, mit 20 hab ich dann mein erstes Lied aufgenommen mit Sammy, aber das ist halt wirklich über Nacht gefühlt passiert. Aber das war halt nie der Plan, Musik zu machen. Es war der Plan, irgendwie öffentlich zu sein und zu entertainen, aber halt Musik, ich wusste, ich hätte nie gedacht, dass es das wird. So.
Ja. Voll schön. Also du machst mit Sammy Musik, ne? Ja. Hast du gerade schon gesagt, Sammy ist auch hier im anderen Raum und hört zu. Ja. So. Hallo an dieser Stelle.
Hola.
Ihr wurdet dann super schnell, total erfolgreich. Ja. Wie konntet ihr das eigentlich verarbeiten? Habt ihr das verarbeitet?
Die Frage habe ich mir nämlich gerade gestellt im Kopf. Also ich glaube, ich habe mir diese Frage bis vor kurzem auch immer gestellt, und ohne jetzt hier irgendwie den Shameless Plug zu machen, weil wir bringen ja ein Album raus, ne?
Freitag. Ich liebe dich für immer.
Genau, ich liebe dich für immer. Und letztens habe ich so das Album gehört einfach, und mir sind echt so Tränen gekommen, weil ich so gemerkt habe, da passiert das. Also auf diesem Album verarbeiten wir das irgendwie so diese letzten Jahre und so voll unterbewusst, weil es ist manchmal so ein bisschen so Puzzeln im Dunkeln, so ein Album machen. Also du puzzelst so und du fühlst nur so die Teile und du fühlst die nur so einrasten, aber du weißt gar nicht, wie es aussieht, und dann machst du am Ende das Licht an und dann siehst du das Puzzle erst, weißt du?
Ich liebe dieses Bild von mir gerade.
Und das war so ein bisschen... So hat sich dann ein bisschen angefühlt, das Album dann zu hören, weil es so, oh, okay, krass. So, dieses, es hat, also die Zeit die Zeit ist so gerannt einfach. Mhm. Es war halt alles so schnell, man kam nicht so richtig hinterher. Ich habe wirklich mit Sammy angefangen, das erste Lied haben wir gemacht, da war ich 20, das heißt auch 20 und es geht auch darum, 20 zu sein. Und jetzt bin ich Mitte 20.
Okay.
Und es ist einfach so passiert. Es ist wirklich so einfach passiert. Und es ist halt manchmal so, es ist einfach gruselig, manchmal zu sehen, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Weil ich kann mich echt noch erinnern, so in der Schule zu sitzen, so in der 7. Klasse und mir zu denken, Alter, ich habe jetzt noch so 5 Jahre Schule vor mir. So, leck mich, Alter. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Können diese 5 Jahre bitte schnell vergehen? Und heute würde ich mir wünschen, dass die Zeit so langsam vergehen würde, wie damals bei Mathe in der Doppelstunde. So.
Ich habe auch das Gefühl, jedes Jahr vergeht immer schneller. Und das ist wahrscheinlich, weil man so viel erlebt im Endeffekt, oder? Also jeder Tag ist so unterschiedlich.
Auf jeden Fall. Und man erlebt wirklich unfassbar viel. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren über 100 Konzerte gespielt und es ist so, wir hatten nie auch den Anspruch, eine Liveband zum Beispiel zu sein. Mhm. Das war nie was wir sein wollten, aber das ist dann so krass passiert und jetzt hat man so, jetzt ist man das einfach und wie schnell man dann auch in so eine Rolle reift. Also Sammy und ich, wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir bekannt geworden sind, ich habe nie Gesang studiert, ich kann kein Instrument spielen, ich kann keine DAW bedienen, ich kann absolut nichts, was mit irgendeiner Form so mit Technik zu tun hat oder mit irgendeiner Expertise zu tun hat im Musikkontext. So, Sammy hat schon länger produziert und auch schon länger Gitarre gespielt, aber auch weit weg davon entfernt, irgendwie Live-Musiker zu sein. Und wir mussten halt diese Entwicklung, die Leute dann über 4, 5, 6 Jahre im Dunkeln machen, so irgendwie in irgendwelchen Kneipen machen, so bevor sie irgendwie dann bekannt werden, die mussten wir halt vor den Leuten machen. So, und das ist so, keine Ahnung, unser dritter Auftritt war dann bei Late Night Berlin.
Wild.
Das ist so unser dritter Auftritt, den wir je hatten, war bei Late Night Berlin.
Hä, aber sag mal, hast du irgendwie einfach gemerkt, oh Mann, ich kann richtig gut singen und ich kann auch gut Texte schreiben. Wie war denn da diese Entwicklung, frag ich mich. Mhm. Wie hast du gemerkt, dass du es drauf hast? Ihr habt es ja richtig drauf.
Ich glaube, ich habe es echt erst gemerkt, als es so abging. Also, und es war ja ziemlich am Anfang, also es war direkt irgendwie das erste Lied, Paris-Syndrom, was so mit abgegangen ist. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, weil es war irgendwie immer dieser wiederkehrende Kommentar, die Stimme, boah, was für eine Stimme, ja, was für eine Stimme, was für eine Stimme. Und ich habe immer gedacht, meine Stimme ist irgendwie so nervig. Also, weil ich ein riesiger Fan von irgendwie Frank Ocean oder solchen Leuten. Und die haben halt auch so schöne Stimmen. Und ich immer so, oh Mann, ich wünschte, meine Stimme würde so klingen. Und ich habe auch am Anfang mich immer so geschämt, ins Mikro zu singen. Und Sammy war so toll und hat mich immer so ermutigt. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich talentiert bin, bis da Leute waren, so en masse, die uns das gespiegelt haben, die gesagt haben, ey, das ist besonders, was ihr macht. So, ich glaube, da war ganz wichtig das erste Treffen mit unserem zweiten Manager, dem Sammy, also einmal den Sean und einmal den Sammy, die uns managen. Und der ist auch Sammy.
Ich merke gerade, ich war so Sammy 2, alles klar.
Ja, genau, Sammy 2. Und den haben wir damals getroffen bei ihm im Studio und der hat halt gesagt, ey Jungs, was ihr macht, ist super besonders und so. Und das dann so irgendwie von jemandem zu hören, der dann irgendwie länger auch in der Industrie schon arbeitet, das war schon krass irgendwie. Und ja, und heute bin ich natürlich mein größter Fan, aber damals war es gar nicht so.
Nice, aber gut zu hören, dass du jetzt auch dich selbst so als Talent sehen kannst. Ich habe mal gehört, ihr startet alle Sessions mit einem kleinen Gefühlscheck-in. Wie hat sich das etabliert?
Ja, ich glaube, es ist so, Sammy und ich, wir haben, glaube ich, Musik gemacht immer, also es hat nie angefangen mit irgendeiner Art von kommerzieller Ambition. Es hat angefangen einfach wirklich als so reines Gefühle verarbeiten, so bei ihm im Keller. Also wir haben nie gedacht, dass wir Musik rausbringen werden. Also Paris-Syndrom, den Song haben wir für uns geschrieben. Das ist unser Song. Es war nie das Ziel, irgendwas rauszubringen. Und deswegen, es war wirklich nur zum Verarbeiten. Mhm. Und deswegen war das halt immer so wichtig. Das stand irgendwie so an erster Stelle. Okay, worüber wollen wir reden? Was geht so ab? Was geht so bei dir einfach ab? Erzähl mal so. Und mit dem Mut quasi, dann Musik zu schaffen, ist immer was ganz Besonderes und das versuchen wir uns so gut es geht beizubehalten, weil ja, die Wahrheit ist, manchmal gibt's halt auch einfach nichts, worüber man redet, manchmal ist das Leben einfach langweilig und dann ist halt, ne, es ist jetzt nicht so, als hätte man jeden Tag irgendeinen Heartbreak oder so, aber es ist schon,
zum Glück.
Oh, wie, ja, komplett zum Glück, aber es ist schon irgendwie, ein schöner Teil des Prozesses.
Wie hängen denn für dich Kunst und mentale Gesundheit zusammen? Was würdest du sagen? Weil für mich ist das schon etwas, was Hand in Hand zusammengeht. Ich verarbeite tatsächlich auch meine Gefühle eher, indem ich schreibe. Und das ist jetzt vielleicht nicht wirklich eine Kunst, aber es ist schon auch etwas, was ich kreiere.
Das ist auf jeden Fall eine Kunst.
Und ich finde auch, wenn ich nach Hause gehe und ich merke, ich bin überwältigt gerade von dem Event, wo ich gerade war oder von den Gesprächen, dann packe ich manchmal meine Leinwand aus und fange an zu malen. Und während ich dann an die Gespräche denke und all das, was so in mir hochgekommen ist, kann ich das richtig gut in Farbe dann auf eine Leinwand bringen. Und das ist auch etwas, wo ich mir so denke, das will ich niemals veröffentlichen. Das ist einfach nur komplett für mich. Es ist eine Verarbeitung. Und wenn ich dann das Bild angucke, dann sehe ich auch so richtig, ah, in dieser Ecke habe ich gerade das gefühlt und das gemacht. Und für mich sind mentale Gesundheit und Kunst einfach so, it's one. Das eine existiert für das andere.
Voll. Das kann ich, also die Idee kann ich nur unterschreiben. Das sehe ich tatsächlich genau so. Ich beneide sehr Leute, die dazu in der Lage sind, Songs zu schreiben, die sich so anfühlen, als wären sie so krass aus tiefstem Herzen irgendwie, aber dann, also es gibt ja wirklich so professionelle SongwriterInnen, die dann einen super emotionalen Song schreiben können, der nichts mit deren Privatleben zu tun hat, bei denen ist alles toll. So, deswegen, ich verstehe es wirklich gar nicht so, wie man sich sowas irgendwie so, also da muss man irgendwie eine krasse Fantasie für haben, weil bei mir ist es so, das, was in den Liedern landet, ist genau das, was bei mir passiert oder in meinem Umfeld passiert. Es ist nie irgendwie Fantasie oder whatever. Ich brauche das Musikmachen, um mich auch irgendwie so zu regulieren, um es irgendwie, also es ist bis heute nach wie vor ein Ventil. Also es ist, die Kunst entsteht in genau dem gleichen Raum, in dem sie in unserer Anfangszeit entstanden ist. So, es hat sich nicht geändert. Deswegen, ich brauche das, um Sachen zu verarbeiten.
Und wie nimmst du die Musikwelt so wahr? Hast du das Gefühl, es gibt viel Raum für Männer mit großen Gefühlen? Oder bist du da vielleicht auch so ein Teil von einer neuen Generation von gefühlvollen Männern?
Ja, also den Credit kriegen wir schon häufiger irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob das ganz richtig ist. Ich glaube, es gab in Deutschland schon immer auch so Leute, die das gemacht haben. Ich habe das Gefühl, so richtig populär waren so die ersten, so Anfang der 2010er, so Philipp Poisel und Anne May Kantereit und solche Leute. Deswegen, es gab das schon vorher auf jeden Fall, aber dass es irgendwie so krassen Anklang bei jungen Männern auch hat, ich glaube, das ist vielleicht ein neueres Phänomen. Und ich glaube, wir können auch schon stolz sagen, dass wir da auch Teil von dieser Schwingung sind und von dieser Bewegung sind, was mich mit unfassbar großem Stolz erfüllt, weil, ehrlich gesagt, wo ich irgendwie 16, 17 war, da bin ich mit so emotionalen Sachen bei meinen Freunden einfach nicht weit gekommen. Das war einfach nicht das, was wir irgendwie im Auto hören wollten. So, wenn man irgendwie über die Autobahn gespeedet ist, da wollte man eher irgendwie keine Ahnung was hören. Casey Rebel oder so, Shoutout Casey Rebel King. Aber whatever man halt dann so eher hört. Ich habe auch letztens mit meinem kleinen Bruder telefoniert und er meinte, ja, meine Freunde feiern eure Musik gar nicht.
Gar nicht?
Ja, weil es denen halt so zu gefühlslastig ist so. Aber was ich halt auch verstehe, weil ich glaube auch viele Jungs in dem Alter, die wollen das irgendwie noch nicht so zulassen, aber ey, es catcht euch alle, irgendwann müsst ihr euch darüber Gedanken machen und mein Herz geht immer auf, wenn ich über die Straße laufe und ich von jemandem angesprochen werde, der nicht aussieht wie ein Blumengarten-Fan, so, weil unsere Fans, die sind ja, also irgendwie, wenn man auf ein Festival geht oder so, das sind halt junge Leute, so, du siehst den einfach an, das sind liebe junge Leute, die so, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, Studenten sind oder so, und ich will gar nichts gegen die sagen, aber ich liebe es dann mal, jemanden zu sehen, der vielleicht anders aussieht, der nicht in dieses Raster fällt, der vielleicht schon ein bisschen älter ist oder so, und der dann zu mir kommt und sagt, ey, das, was du machst, das bewegt was in mir, weil ich das Gefühl habe, okay, vielleicht konnten wir dieser Person sowas mitgeben, so was, was machen, was zeigen, was sie sonst nicht so zulässt in ihrem Leben. Und ja, das freut mich eigentlich am meisten. Genau.
Voll schön. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, so man weiß schon fast, wenn man auf der Straße läuft, das ist meine Zielgruppe.
Ja,
also
genau.
Es ist gar nicht wertend gemeint. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, aber die Menschen, die sehen dann Ja, da ist es wie so eine Gruppe. Du ja, weißt schon so ein bisschen, wie,
genau, also wenn ich in eine Altersgruppe. Wenn ich in eine Studentenkneipe gehe in Köln, dann weiß ich, da werden auf jeden Fall Leute sein, die mich kennen. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie in eine erste FC Köln Fußballkneipe gehe, dann aber wenn mich dann da jemand anspricht und
dann
sagt, ey, das Lied hat mich richtig krass berührt, was auch vor kurzem mal passiert hat, was super lustig war. Das freut mich dann, weil ich so denke, okay, wir schaffen es auch, Leute zu erreichen außerhalb unserer Blase.
Hattest du aber auch mal Situationen, wo es dir zum Nachteil wurde, dass du viele Gefühle auch auslebst und zeigst?
Ja, ich denke halt vor der Bekanntheit. Also ich meine, es ist halt so, wenn man aus dem Ort kommt, von dem ich komme und Sammy und ich kommen, dann... wenn du so bist, wie wir sind, dann bist du halt einfach bist du weird, so, du bist halt einfach anders und halt auch nicht unbedingt jemand, mit dem man so dann abhängen möchte, aber sobald du halt erfolgreich bist, ist es halt, dann bist du halt so proved, so, also die Art und Weise, wie wir sind, die hat uns jetzt an die Position gebracht, an der wir sind, und weil wir an der Position sind, an der wir sind, müssen wir ja cool sein, so, und ich glaube, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen auch die Leute, deren Wahrnehmung von uns verändert. Aber an sich war das nie irgendwie cool, so Schwäche irgendwie zu zeigen. Das wurde nicht so respektiert, hatte ich das Gefühl, nee.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, bei Männern und Frauen ist da nochmal ein Unterschied. Ich glaube, bei Männern, die dürfen noch weniger Emotionen zeigen. Und selbst mir wurde auch schon vorgeworfen, so, ich sei zu emotional, auch schon als Kind irgendwie. Man wird so gleich... in fast schon so eine Armee-Uniform gepackt. So, du musst stark sein in dieser Welt, du musst dich durchsetzen. Du darfst nicht weinen, du darfst nicht zeigen, wenn du gerade, wenn es dir gerade nicht gut geht. Und ich habe auch das Gefühl, wir reden sehr positiv über unseren Job, aber ich meine, wir stehen in der Öffentlichkeit und egal, was heute passiert ist, wir sitzen dann hier und wir müssen uns konzentrieren und wir müssen professionell sein. Voll. Und ich glaube, bei Frauen ist es nochmal... vielleicht anders geduldet, wenn sie Emotionen haben. Aber bei Männern sind weiche Emotionen auf jeden Fall nicht so gewünscht von unserer Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch irgendwie ein interessantes Thema, weil ich habe auch schon auch das Gefühl, dass wenn eine Frau dann emotional ist, dass das auch mittlerweile auch als Schwäche angesehen wird. Weil das ist so, weil es ist halt, das fällt dann oft so in diese, ja, sie hat sich nicht so unter Kontrolle, ja, sie ist so erratic, sie kann sich so nicht so kontrollieren. Voll. Das habe ich auch schon oft mitgekriegt bei Frauen und bei Typen. Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, womit das zu tun hat, weil ich meine, ich bin in dieser Bubble, Kreativbubble, wo das eigentlich bestärkt wird, so, und ich habe auch schon Typen getroffen in dieser Bubble, die so super emotionale Musik machen, aber so trotzdem so, dann triffst du diese Privaten, die sind trotzdem so super so kalt und ist so, okay, das matcht irgendwie gar nicht schon gefühlt, so, das ist so, und ich will jetzt irgendwie nicht sagen, dass die fake sind deswegen oder so, aber das ist so, okay, dann kann die Person das wahrscheinlich nur in ihrer Musik rauslassen, aber in ihrem privaten Leben fällt es immer noch schwer, so irgendwie offen zu sein. Und deshalb auch zu dem Thema einen Gedanken, weil es so, bei uns ist es halt jetzt mittlerweile so, also bei dir und mir, dass wir halt unser Geld irgendwie auch damit verdienen, dass wir sind, wer wir sind, unterm Strich. Und das auch mit allem. Aber ich weiß halt ganz oft, halt, ich konnte mich von diesen Freundeskreisen befreien und von diesen sozialen Strukturen befreien, die es mir verbieten, ich selber zu sein, weil ich eine Realität für mich erschaffen konnte, in der ich Ryan sein kann und also emotional sein muss, damit ich meine Miete zahlen kann. So. Aber so viele von meinen Freunden von damals, die haben es halt nicht geschafft. Die sind halt immer noch in so einem in einem Berufsverhältnis irgendwie und in Familiendynamiken und Freundschaftsdynamiken, wo Emotionalität nur als Schwäche wahrgenommen wird.
Ja.
Und das ist halt so, für diese Leute fühle ich halt so mit, weil es ist so, ja, irgendwie, es ist halt irgendwie was anderes, einen Instagram-Post zu liken, wo jemand sagt, ach, du bist ein Typ, heul doch mal mehr, zeig doch mal mehr deine Gefühle, aber dann halt wirklich da bei seiner Männergruppe da zu sein und das dann wirklich zu machen, das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, ey, ich komme jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr vom Thema ab, aber ich habe das Gefühl, dass auch Drogenkonsum in vielen ja, Gruppen und vor allem auch bei Jungs und bei Männern beliebter wird, weil das vielleicht der einzige Ort ist, wo sie dann auch Emotionen zulassen können oder sie auch mehr fühlen können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist nicht nur so Drogenkonsum, es sind so alle diese ganzen Eskapismus vom Drogen oder auch Fußball. Einfach so ein Ort, wo ein Typ weinen kann, wo er alles rauslassen kann, ohne dafür gejudged zu werden. Ist ja Fußball. Also so, ich war vor kurzem im BVB-Stadion, wir haben 1-0 gegen Augsburg verloren und da waren Männer mit wirklich so Tränen, so roten Augen von Tränen und es so, da ist noch mehr dahinter. Da ist noch mehr hinter diesen
voll.
Tränen. So.
Und da ist es total akzeptiert, ne?
Voll, voll.
Stell dir mal vor, man würde ihn sehen, wenn er einen emotionalen Film anguckt, ne?
Ich glaube, es würde nicht passieren.
Es würde nicht passieren. Er würde wahrscheinlich wirklich so eine Mauer hochgehen von so, oh nee, jetzt kann ich gar keine Emotion zeigen.
Genau.
Das ist verrückt.
Werbung. Der Mai ist ein wunderschöner Monat, um die Menschen zu beschenken, die einem viel bedeuten. Ich meine, am 11. Mai ist Muttertag und natürlich wollen nicht nur Mütter beschenkt werden und es ist auch nicht nur schön, Mütter zu beschenken, sondern beispielsweise auch Freundinnen, die vielleicht bald Mutter werden oder die Oma oder irgendeine andere Person, die einem extrem viel bedeutet. Und wenn ihr Ideen braucht, habe ich eine wundervolle für euch, und zwar CW. Vielleicht kennt ihr CW schon, meinen heutigen Werbepartner, denn sie machen Fotobücher und andere tolle Sachen. Und heute möchte ich über genau das sprechen, Fotogeschenke. Denn das sind Geschenke, die man meistens für immer aufbewahrt, denn sie haben einen emotionalen Wert und sie sind ideal für den Muttertag. Es gibt beispielsweise Fototassen, Fotomagnete, Fotokissen und vieles, vieles weitere. Das könnt ihr dann in der App ganz einfach gestalten, also die Produkte, und auch dort bestellen. Und nicht nur der Muttertag ist etwas ganz Besonderes, sondern auch die Aktion von CW. Denn CW vergibt ultra selten Codes, aber ich habe einen für euch. Mit dem Code MAMA, also alles groß geschrieben, M-A-M-A, also MAMA, sparst du 10% auf Fotogeschenke und das könnt ihr dann in der App verwenden auf die Fotogeschenke. Und ja, ich erinnere euch nochmal daran, am 11. Mai ist Muttertag, also denkt daran, allen euren liebsten Menschen, vielleicht auch eurer Oma, vielleicht auch eurer Freundin, etwas Schönes zu schenken, eine kleine Aufmerksamkeit.
Werbung Ende.
Und ich habe das Gefühl, es gibt aber so eine kleine Bewegung. Beispielsweise gibt es jetzt auch eine Brand, die immer größer wird, die heißt irgendwie Hot Boys Cry oder so. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Merch von denen zugeschickt bekommen. Und dann habe ich mich aber auch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, wie die Gen Z so ist. Und ich habe das Gefühl, dass es doch immer mehr gesplittet ist. Also laut Leipziger Autoritarismusstudie zeigen Männer bei fast allen Merkmalen des Rechtsextremismus, wie zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, Chauvinismus oder Verharmlosung des Nationalsozialismus, deutlich höhere Zustimmungswerte als Frauen. Also dass Männer eigentlich immer konservativer werden und Frauen immer liberaler. Hast du das Gefühl, dass junge Menschen gespaltener sind als gedacht? Wir hatten so eine Hoffnung in Gen Z und jetzt ist immer so, Andrew Tate wird immer größer und auf TikTok werden dann Boys dann doch immer mehr so, hey, meine Frau muss am Herd stehen.
Ja, ich hatte es mit dieser Hoffnung in Gen Z, weil das ist lustig, weil ich kann mich auch noch erinnern, wo ich jünger war, so irgendwie dann so die Parteien zu sehen wie die AfD und mir zu denken, Leute, euch wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. So, euch wird es nicht mehr geben, weil alle meine Freunde, wir werden irgendwann erwachsen sein und danach sind wir, gibt's hier nur noch irgendwie Grüne und Linke und so, aber die Wahrheit ist ja einfach, man sieht einfach bei den unter 25-Jährigen einen riesigen Radikalisierungsschub. Ja. Also, ich meine, ich bin halt voll in der Blase, ne? Also alle meine Freunde wählen links oder irgendwie Grüne oder so. Ein Verwirrter wählt vielleicht auch mal die FDP, aber
Verwirrter, liebe ich.
Aber also ich bin ja halt echt in einer so einer Kreativ-Bubble-Blase und da geht's, ist die Entwicklung eigentlich genau gegenteilig. Ich habe das Gefühl, als junge Männer, als junger Typ, so dieses so Purpose suchen und so zu wissen, so seinen Platz in der Welt zu finden. Ich glaube, das ist so eine Problematik, mit der Frauen auch schon immer konfrontiert sind und auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, brauchen wir gar nicht drüber reden, von irgendwelchen Beauty-Standards zu so Schminken und alles Mögliche, was Frauen machen, um irgendwie in der Gesellschaft ihren Wert irgendwie nach außen zu tragen. Und ich habe das Gefühl, das ist halt so das männliche Extrem. Das sind halt so dann Andrew Tates und so, die sagen, okay, du musst dominant sein, du musst mächtig sein, du musst Frauen ausnutzen können, du musst kalt sein, du musst reich werden, du musst ja. auf jeden Fall reich werden und ich glaube, das ist einfach so dieses männliche Extrem von irgendwie seinen Platz in der Welt, so sich selber etablieren wollen, so seine Existenz sich rechtfertigen wollen, so seinen Sinn irgendwie da reinzulegen und ich find's super schade, aber gleichzeitig ist es so, ich finde, da muss auch irgendwie auch mehr gemacht werden, um diesen Leuten eine Alternative aufzuzeigen, weil ich finde die Entscheidung falsch, dann zu sagen, okay, ich wähle rechts und ich will Andrew Tate nacheifern, aber ich verstehe ja, aus welcher Lücke, aus welchem Loch das passiert, ne? Was man damit erwirken, bezwecken möchte, ich verstehe das ja und deswegen, ich fühle ja irgendwie mit denen mit dann.
Voll,
ja.
Und auch aus welchem Schmerz das entstanden ist, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Vorurteile bei Männern, so von wegen, sie müssen immer stark sein.
Voll.
Und das kann ja auch zu einem Schaden bei denen führen.
Ja.
Und wir sehen das ja auch, dass natürlich die mentale Gesundheitsrate bei Männern auch nicht gerade gut ist. Aber trotzdem ist nur jeder Dritte in Therapiepraxen ist ein Patient, also ein Mann.
Ja, gut.
Und ich frage mich so, woran liegt das? Was können wir denn dagegen machen als Gesellschaft?
Ja, also das sind so Sachen, darüber machen wir, diskutieren wir auch oft so im Freundeskreis und reden darüber so viel. Und ich glaube einfach grundsätzlich, eine Sache, ein Gespräch, was wir letztens hatten bei so einer Bandprobe, war, dass man solchen Leuten, also es ist so, ich hasse auch alles, wofür die AfD steht und so. Aber ich hatte zum Beispiel letztens ein Gespräch mit einem sehr engen Freund von mir, der halt nicht aus der Kreativbubble kommt und der mir gesagt hat, ey Ryan, ich würde gerne die CDU wählen. So. Und so das Ding ist halt irgendwie gefühlt the socially acceptable thing in der Situation ist zu sagen, du scheiß Nazi, warum willst du die CDU wählen? Was ist falsch mit dir, Junge? So. Und das war auch irgendwie mein erster Instinkt. Das war so ein bisschen das Erste, was ich sagen wollte. Aber
damit kommst du nicht weiter.
Damit kommst du halt einfach nicht weiter.
Nee.
Und die Wahrheit ist halt einfach, und the truth ist einfach, wenn man mit solchen Leuten, wenn man sie in ihrem Umfeld hat, also ich sag jetzt nicht, geht nach Bautzen und versucht da irgendwie zu die Leute irgendwie von einer anderen Meinung zu überzeugen, aber wenn man so Leute im Close-Umfeld hat, und ich glaube, das hat ja irgendwie jeder, versuchen mit denen zu reden, versuchen irgendwie einen Impact auf die zu haben und einfach nicht zu versuchen, die direkt zu judgen oder die abzuhaken oder die aufzugeben. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach jemanden aufgeben, weil ich habe einfach mich mit dem hingesetzt und ich habe mit ihm geredet. Ich habe ihm versucht zu erklären, auf welche Art und Weisen diese Partei schadet und was eine gute Alternative dazu ist. So, und er hat es verstanden und er hat dann links gewählt.
Was?
Ich hab ja von CDU zum Linkswähler gemacht in einem Gespräch. Und es ist so, ich war halt so geschockt. Also ich sag nicht, dass es immer so einfach ist.
Ja.
Und ich sag nicht, dass es bei jedem funktioniert. Aber das hat halt funktioniert, weil ich mir irgendwie die Zeit genommen habe, das so zu machen. Und anders geht das nicht. Man muss den Leuten irgendwie man muss die Leute da treffen, wo sie sind, und dann versuchen, sie zu einem anderen Dings zu führen, anstatt die von vornherein so irgendwie abzustoßen und wegzustoßen, weil das wollen die ja. Also die AfD und solche Parteien, die finden das ja geil. Die finden das ja richtig geil, wenn alle sagen, hey, ihr Nazis, keiner will was mit euch zu tun haben und so, weil die denken dann, die sind die Underdogs so. Und Underdog sein, das ist so, das, wenn man das Gefühl hat, man gehört zu einer unterdrückten Gruppe, der Zusammenhalt, der dann so entsteht, wahrscheinlich bei denen, der ist so stark, und es geht eigentlich darum, das so aufzubrechen und denen zu sagen, ey Leute, die verarschen euch alle so. keine Ahnung. Ja,
ja, und man braucht natürlich super viel Geduld. Also ich finde es toll, wie du das sagst und das auch siehst. Hier war auch eine Aktivistin da, Duzen, und sie hatte mal auch in der Rede gesagt, so, ja, Leute, auch die, die eine ganz andere Partei wählen als ich, beispielsweise die AfD, auch mit euch möchte ich normal sprechen. Und zuerst hatte ich auch so das Gefühl, so, ah, nee, können wir nicht. Aber im Endeffekt doch, wir sind alles Menschen und Hass kann man nicht mit Hass bekämpfen.
Wirklich.
Und dazu gehören natürlich auch Privilegien, dass man seine Ressourcen nutzen kann, um mit Menschen zu sprechen.
Voll.
Aber wenn man die dann hat, so wie du, mit einer liebevollen Stimme und auch etwas Verständnis daran zu gehen, ist wirklich der beste Weg.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen versuche ich, wenn ich in dieser Situation bin, mein Bestes zu geben, einfach irgendwie verständnisvoll zu sein, aber dann auch hart zu versuchen zu erklären, ey, so und so und so sehen die Fakten aus. Weil, also, du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du jemanden davon überzeugen sollst, der kein Milliardär ist, nicht CDU, AfD oder FDP oder so zu wählen. Du kannst wirklich nur gewinnen. Außer die Person ist halt tiefen rassistisch, so, dann hat die aber ganz andere Probleme noch. Ja,
ja, oder sehr ungebildet.
Ja.
Wobei, wenn ich das sage, ich weiß, der Shitstorm ist sehr nah. Aber nein, ich denke wirklich.
Hattest du schon mal einen Shitstorm?
Einige.
Oh, okay, krass.
Einige. Und ich hab erst heute Morgen darüber gesprochen, dass ich so dachte, an ganz vielen Stellen dachte ich, ich weiß nicht, wieso ich das eigentlich weiterhin mache.
Mhm.
Aber im Endeffekt, ich habe jetzt die Karriere, die ich habe, und ich liebe es auch, das zu nutzen, um über Dinge zu sprechen, die wichtig sind. Und das sind manchmal auch polarisierende Dinge und tabubrechende Dinge. Und das passt natürlich nicht allen Menschen.
Denkt man nicht jedes Mal, man verliert alles?
Alles, alles. Aber ich denke, dass jeden Monat so einen Tag vor meiner Periode denke ich, alles ist vorbei. Und dann wird's aber wieder okay.
Ja, okay.
Weil bei Frauen oder bei Menschen, die menstruieren, die haben dann auch nochmal ein hormonelles Ungeheuer in sich, weißt du. Voll. Aber zurück zur Männlichkeit.
Mhm.
Ist jetzt eine sehr große Frage, aber wie definierst du Männlichkeit?
Ja, keine Ahnung. Es ist wirklich eine große Frage, weil ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo auch irgendwie alles hinterfragt wird, wo solche Institutionen, auch wie Männlichkeit, so grund hinterfragt wird. Was ist das überhaupt?
Mhm.
Aber mein Vater hat immer gesagt, ein Mann übernimmt Verantwortung, und irgendwie hat das immer mit mir gestickt, einfach jemand zu sein, der Verantwortung für sich selbst und für sein Leben übernimmt irgendwie. Es klingt irgendwie FDP-mäßig jetzt, wenn ich das so laut ausspreche, aber für mich hat es immer irgendwie Sinn gemacht, so seinen eigenen Weg zu gehen und dahinter zu stehen und sich Mühe zu geben, wenn man was macht. Wenn man was macht, es auch richtig zu machen. So, aber das ist nicht, also das ist halt so weird, weil für mich ist es halt Männlichkeit und Weiblichkeit. Es ist, also, das kann alles sein, und deswegen.
Aber ich finde es voll schön, wie du das so einordnest. Und was würdest du sagen, wie kann man als Mann Verantwortung übernehmen für seine Gefühle?
Ja, voll. Also das ist zum Beispiel was, wo, also Verantwortung ist jetzt hier nicht irgendwie nur auf, also begrenzt sich jetzt nicht irgendwie nur auf Fitnessstudio gehen und weiß nicht was. Also genau, so Verantwortung über seine Gefühle nehmen, Verantwortung über seine Art und Weise nehmen, wie man mit anderen Leuten umgeht.
Ja.
Also es ist so, keine Ahnung, wir leben in einer Zeit, ich meine, wenn du able-bodied, hetero-male in Deutschland bist und im besten Falle auch noch nicht super krass ausländisch aussiehst, dann nicht mal nur die Nicht-Ausländer, sondern alle hätten schon auch irgendwo eine Verantwortung, dann auch zu sich darüber zu informieren, wie andere Menschen auf der Welt irgendwie aufwachsen oder was für Struggles Frauen haben, was für Struggles Migranten haben, was für Struggles in der Welt passieren, weil als Mann bist du halt auch einfach teilweise in Deutschland, hetero, able-bodied Mann in Deutschland, bist du einfach auch teilweise sehr viel weniger Sachen ausgesetzt, und du hast dann auch schon dann die Verantwortung, ein bisschen dich schlau zu machen, finde ich, über die Struggles anderer Gruppen. So, deswegen, das ist so auch Verantwortung übernehmen für mich. Ja.
Finde ich voll schön, wie du das sagst. Und damit meinst du ja auch, ne, man hat Privilegien, und man sagt jetzt nicht, dass man schlechte Erfahrungen bei auch Männern, weißen Cis-Männern abspricht, aber im Grunde genommen hat man es etwas leichter auf der Welt. Und dann diese Verantwortung auch zu nutzen, diese Privilegien zu nutzen, um eine Welt aufzubauen, die vielleicht auch ein bisschen gerechter und schöner ist.
Safe.
Das finde ich schön, da die Verantwortung zu sehen.
Auf jeden Fall. Und deswegen, und ich sage auch, es ist ein Prozess. Ich habe bei weitem nicht so, also ich bin bei weitem nicht so gebildet in so vielen Sachen, in denen ich sein könnte und so. Deswegen, also, aber das zu sehen als Reise und auch als etwas, was, wo man konstant versucht, irgendwie besser drin zu werden, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Definition.
I like. Ja. Nochmal ganz, ganz kurz zur Therapie, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie wir ja schon gesagt haben, weniger Männer machen Therapie als Frauen. Wie kann man vielleicht so ein Therapiestigma überwinden als Mann? Machst du eigentlich Therapie selbst?
Jetzt gerade bin ich nicht in Therapie. Ich war in Therapie, wo ich jünger war, aber ich bin auf jeden Fall wieder auf Suche. Okay. Ich glaube, ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Familienmitglied. Bist du in Therapie?
Ich nicht momentan, aber sollte ich.
ich glaube, grundsätzlich sollte jeder.
Ja, auf jeden Fall. Und ich war auch schon ganz lange. Ja. Ich möchte wieder.
Ich kann mich halt erinnern, mit einem Familienmitglied gesprochen zu haben. Also ich habe gelacht in der Situation, auch wenn es super traurig war. Aber ich habe so gesagt, ich glaube, du solltest in Therapie. Und die Person so, was? Ich bin doch nicht verrückt.
Ja, aber das ist so. Ich kann das nachvollziehen. Bei meiner Familie ist das auch immer noch so.
Ja, ist so, Leute, es hat nichts damit zu tun, dass ihr verrückt seid oder so. Also es hat eher damit zu tun, warum, also irgendwie der Sache auf den Grund zu gehen, warum ihr seid, wie ihr seid, warum ihr fühlt, wie ihr fühlt, warum es euch so geht, wie es euch geht und nicht irgendwie damit. Also ich habe das Gefühl, viele Leute denken immer noch, zur Therapie gehen ist ein also aufgeben. So, ich gestehe ein, dass was mit mir falsch ist. So, aber ich finde, Therapie gehen ist eher ein Bekenntnis zu sich selbst. Also es ist eher was, was empowernd. Es ist nicht was irgendwie, ja gut, ich hab aufgegeben, so, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, ich muss jetzt zur Therapie. Absolut nicht. So, ich finde, das ist eher, es gehört zu einer guten mentalen Hygiene eigentlich dazu.
Ja, finde ich auch. Ich finde, Therapie ist so ein bisschen sich selbst näher kommen, weil es gibt, du hast ja ein bestimmtes Werkzeug mitbekommen von deiner Familie, vom Aufwachsen, von den Menschen, die dich umgeben, und irgendwann ist die Kapazität aber auch schon erreicht von der Selbstbeobachtung. Du kannst dich nur bis zu einem gewissen Grad selbst kennenlernen, weil du vielleicht auch andere Sichtweisen und Perspektiven nicht kennst, und durch eine Therapie mit einer ja so gut wie fremden Person über dich zu sprechen, über das, was du erfährst, was du fühlst, das ist die absolute Selbsterkennung und Wahrnehmung, die du anders gar nicht erreichen kannst. Und dann ist diese Person, diese fremde Person auch noch beruflich so, ja, kann dir tatsächlich auch aus, wie nennt man das, professionellen Blicken eben auch zeigen, was gerade in dir vor sich geht. Ja. Und das ist so ein schönes Privileg, dass wir haben, dass wir das überhaupt machen können.
Voll.
Wobei es natürlich auch schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen.
Wollte ich gerade sagen, das ist leider aktuell die Situation in Deutschland, aber ich finde, das hast du sehr schön gesagt, ja.
Du hast schon gesagt, bald erscheint euer Debütalbum,
yes.
Ich liebe dich für immer.
Ich dich auch.
Oh.
Den habe ich ja schon zum zweiten Mal gemacht.
Ich bin nicht deine Erste?
Sorry.
Was wünschst du dir, was sollen die ZuhörerInnen von diesem Album mitnehmen?
Ich hoffe irgendwie, dass die einfach so ein bisschen mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, so ein bisschen resonieren können, das so ein bisschen nachempfinden können. Grundsätzlich habe ich halt auch schnell in diesem Songwriting-Journey so gelernt, dass man ist nicht so unique, wie man denkt. Also alle Erfahrungen, die man selber macht, gibt's tausende Leute da draußen, die gleiche Erfahrung schon mal gemacht haben oder das gleiche durchmachen. Deswegen, und es ist, ich finde, das ist auf eine Art und Weise, es ist so voll befreiend zu wissen, du machst, was du durchmachst, in den seltensten Fällen alleine durch. Und es ist schon fast manchmal wie so eine Community zu sehen, so schön zu sehen, wie unsere Community dann unter so einem Snippet von einem neuen Lied irgendwie so zusammenkommt und dann sowas kommentiert wie, oh, das kommt jetzt zum richtigen Moment oder das hittet gerade so, weil es irgendwie, das Timing ist gerade so perfekt, weil ich das Gefühl habe, okay, das sind so viele unterschiedliche Menschen, andere Universen, Köpfe in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt verteilt, die aber geeint sind durch diese Experience und dieses Lied, was ihnen das so dadurch so irgendwie Kraft gibt. Und ich hoffe, dass dieses Album diesen Effekt einfach noch flächendeckender haben kann, dass ganz viele Leute das hören und einfach ihre eigenen Erfahrungen somit damit verarbeiten können. Und deswegen freue ich mich so, so sehr auf die Tour, weil da hast du halt einfach dann die ganzen Tausenden und Tausenden von Kids vor der Bühne stehen, die diese Texte mitschreien, weil sie es so tief auch fühlen. Und deswegen ist es für mich auch der schönste Moment. Du bist übrigens herzlich eingeladen zu unserer Tour in Berlin, wenn du
Danke.
Möchtest.
Ich bin auf jeden Fall da.
Und es ist einfach super besonders, jedes Mal dann da vor den Leuten zu stehen und das gemeinsam irgendwie dann nochmal so zu erfahren. Ja.
Richtig schön. Finde ich echt toll. Und komischerweise, natürlich ist das nochmal auf einem ganz kleineren Spektrum, aber G-Spot wurde auch unter anderem aus diesem Grund geboren, weil ich das Gefühl hatte, sobald man sich öffnet, seine Gefühle zeigt, über Dinge spricht, man merkt, das ist kein individuelles Problem. In unserer Gesellschaft haben wir halt oft diese Probleme und auch diese unterschiedlichen Gefühle, die einen aber so wegsperren und man fühlt sich dann komplett alleine. Und sobald man sich öffnet, eröffnet sich auch ein Raum, um sich auszutauschen und man merkt so, ich war gar nicht alleine.
Ja, voll.
Es ist ein richtig schönes Erlebnis und das finde ich auch so toll an Musik. Musik bringt zusammen durch die Gefühle.
Auf jeden Fall.
Die dann so hochkommen.
Auf jeden Fall.
Nice. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Album.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu sagen zu dem Thema? Irgendwas, was noch in dir...
Nee, in mir brennt nichts. Alles
okay,
gut.
Okay, sehr gut.
Aber ich fand das Gespräch sehr schön.
Dankeschön, ich auch. Hast du vielleicht eine Musik- und Serienfilmempfehlung, irgendwas, was dich so beeinflusst hat?
Ja, Musikempfehlung.
Blumengarten.
Habe ich natürlich Blumengarten. Und alle unsere tollen Freunde, die auch Musik machen, Ypsilon, sein Album Haut wie Pelz, ist gerade auf Heavy Rotation bei mir, ist ein Berliner Rapper, ich liebe ihn. Ja, sonst, warte, ich hab noch so einen anderen gerade gefunden letztens. Ich hab jetzt mein Handy leider nicht hier, aber der heißt SVN4R. Das ist ein super weirder Name. Und der hat ein Album vor kurzem rausgebracht, das heißt Amen. Es ist so unfassbar schön, deswegen gerne reinhören, musikalisch. Und Film und Serien habe ich auch eine Empfehlung. Und zwar die Gerard Carmichael Show auf Sky. Das ist ein Comedian, der über 9 oder 10 Folgen einfach so Kameras bei sich eingeladen hat und so mit seinen intimsten Problemen einfach so dealt. Und das war so inspirierend für mich zu schauen, diese Sendung, weil ich mit so viel irgendwie so viel von seinen Erfahrungen nachempfinden konnte. Er redet so über seine Beziehung zu Sex, zu seinen Eltern, zu Glauben und so. Und es ist so roh. Also es gibt eine Stelle, die so krass ist, wo er so seinem besten Freund Tyler, the Creator, übrigens beichtet, dass er in ihn verliebt ist. So. Und die filmen das einfach. Und das ist so verrückt. Oder es gibt eine Situation, da fragt er seinen Vater, warum er seiner Mutter fremdgegangen ist. Und also es ist super intim. Und einfach diese Einblicke, die sind so, so krass. Deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Ja.
Warte, ist es so Documentary-Style oder Mockumentary?
Das ist so, was ist Mockumentary?
Ist gespielte Documentary.
Nee, es ist dann Documentary. Also es ist schon richtig echt, also es ist schon echt. Also,
what?
Deswegen, super krass, kann ich nur empfehlen.
Die Carmichael Show.
Ja, Carmichael Show, ja.
Ich guck da auf jeden Fall rein.
Musst du.
Wir haben nur noch eine ganz kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie stehe ich mehr zu meinen Gefühlen? Beispielsweise auch Wut als Frau oder Trauer als Mann. Was würdest du sagen?
Klassische Antwort, drüber reden. Und ich kenne das Gefühl zu haben, mit niemandem drüber reden zu können. Deswegen, also ich fühle mich auch manchmal komisch, Leuten irgendwie Therapie oder so anzusagen, geh zur Therapie oder so, weil ich ja selber weiß, wie schwer es ist, sowas irgendwie möglich zu machen. Deswegen manchmal einfach Handy, Notes, App, Sprachnachricht anfangen und einfach drauf losreden und versuchen, sich das irgendwie selber so zu erklären, was man durchmacht, irgendwie tiefer drauf eingehen, was man fühlt. Das hat mir sehr geholfen, einfach so drüber zu sprechen, zu reden. Okay, was fühle ich? Warum fühle ich das? Weil ich glaube, das kann auch oft manchmal Licht ins Dunkle bringen, so sich selber zu therapieren. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann auf jeden Fall zur Therapie gehen. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, ja.
Voll, voll schön. Ja. Normalerweise sage ich dann auch immer noch was dazu, aber ich finde, du hast das so gut zusammengebracht. Generell, ich finde dich so reflektiert, so richtig schön. Alles, was du sagst, ich versuche es einfach nur so aufzunehmen, weil es ist sehr, sehr inspirierend.
Oh Mann, danke schön.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und so viel von dir geteilt hast.
Hat super viel Spaß gemacht.
Ich freue mich auch in den nächsten Jahren so viel mehr von euch zu hören. Danke. Ich habe das Gefühl, ich habe dich noch im richtigen Moment erwischt. In einem Jahr wärst du wahrscheinlich so G-Spot. Oh, I'm not sure about this.
Auf jeden Fall.
Also, danke. Ja. Yo, danke.
Danke dir.
Und auch danke an alle unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Also lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch noch so für die nächsten Wochen wünscht. Also dann, bis nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Bye, bye.
Ciao.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.